Okay. Hey, wer von euch ist noch dankbar, dass Jesus Christus seine Gemeinde baut? Ja, sie hat mehr so ein Wuh erwartet, aber Handzeichen sind auch okay. Also wir sind ja in dem letzten Teil von unserer Predigtreihe Gottkirche und du. Und Jesus sagt ja selbst, dass er seine Gemeinde baut und dass selbst die Macht des Todes sie nicht besiegen können. Come on, das ist richtig gut, ja. Okay, ich muss ein bisschen die Pegel abchecken hier. Ihr seid da, ne? Okay, ich bin dankbar für diese Gemeinde. Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Ich bin dankbar für die Menschen hier. Ich bin dankbar für euch. Ja, ich habe euch ganz doll lieb. Auch ihr zu Hause, ich habe euch lieb. Ich liebe es, gemeinsam Gott zu begegnen, auch hier an diesem Ort. Ich finde das richtig stark. Ich liebe es, zusammenzukommen. Und wie vielleicht einige von euch bin ich hier in der Gemeinde groß geworden, also vom Kindesalter an, habe die Kids besucht, ja, Sonntagsschule, lernt man ganz viel Gutes. Ich war bei einigen Musicals dabei, kennt ihr noch diese Musicals vielleicht, so Weihnachtsmusical? Ich bin so froh, dass unser Andreas das aufgenommen hat und man das mal wieder angucken darf. Und einerseits ist es richtig, richtig schön, aber manchmal denken sie auch, hey, wie sah ich da aus? Wieso haben das meine Eltern zugelassen? Ja? Das ist echt interessant und echt auch oft auch sehr süß, wie man dann da so als kleiner Stips stand. Und dann die Bible-Teams bei Pastor Paul Lieke. Komm, das ist eine Salbung, ne? Bei Paul Lieke die Bible-Teams zu haben, ein bisschen Bibelunterricht zu haben. Und dann die Roy Rangers, die Pfadfinder. Ich weiß noch, die Camps waren richtig stark. 2002 in Schweden, da habe ich mein Leben Jesus gegeben. Andi Reim hat für mich das Gebet gesprochen und mit mir das Gebet gesprochen. Meine Schwägerin Lena hat Vater des Lichts gespielt, ja, diesen Song. Also diese Erinnerungen sind einfach da und sind richtig wertvoll für mich und ich bin richtig dankbar für diese Zeit. Deine Jugendzeit, ja, da stecke ich immer noch drin. Auch mit 30 Jahren stecke ich noch in der Jugendzeit. Anfangs natürlich schüchtern gewesen, man musste ein bisschen reinkommen. Dann mal angefangen mitzuarbeiten, dann auch in Verantwortung zu kommen. Und heute darf ich auch diesen pastoralen Weg hier gehen und auch meine Ausbildung machen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, hier zu sein, auch dann die Zeit zu haben, mich mehr zu investieren. Genau, so gehöre ich zu der Gruppe, die hier aufgewachsen ist und vielleicht du auch, aber vielleicht du auch nicht. Das ist nicht so schlimm, aber ich will sagen, dass gerade für diese Gruppe, die schon länger dabei ist und auch irgendwie schon viele Gottesdienste besucht hat, gerade wir können uns darin verlieren, zwar viel für Kirche zu tun, für Gemeinde zu tun, aber nicht Gemeinde zu sein, ja. Wir können sehr, sehr schnell dahin kommen, dass wir sagen, okay, ich tue Dinge für die Gemeinde, für Kirche, aber vergessen eigentlich dann am Ende des Tages, hey, ich bin Gemeinde, ich bin Kirche. Und das ist so eine Gefahr, die vor allem bei dieser Gruppe ist, die schon länger hier ist. Und unsere Überschrift für dieses Jahr als Gemeinde ist, dass wir sagen, hey, du bist Gemeinde, du bist Kirche, ja, du bist Gemeinde. Und das heißt, dass Kirche nicht an einen bestimmten Ort oder einem bestimmten Gebäude gebunden ist, sondern dass Kirche ist Gottes Volk. Also jeder, der Jesus nachfolgt, ist Teil der Kirche Gottes. Ja? Das heißt, wenn du hier bist und du folgst Jesus nach, dann bist du Teil von diesem Volk Gottes. Klingt so ein bisschen altertümlich, ne? Aber heute werden so einige Briefe gekommen, die so ein bisschen altertümlich klingen. Nicht erschrecken. Das ist die Sprache von der Bibel damals. Die haben es gut verstanden. Und wir müssen es heute so ein bisschen übersetzen. Aber wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du Teil von diesem Volk. Und es geht bei Kirche nicht um das, wo treffen wir uns, welches Gebäude, welche Straße, sondern wer trifft sich, ja? Die Gläubigen treffen sich, sind dann eine Gemeinde. Und wenn du heute hier bist und du bist vielleicht zum ersten Mal dabei oder guckst auch zum ersten Mal zu, so, dann bleib ruhig dran, ja? Vielleicht wirst du so ein paar Begriffe hören, denkst, boah, was reden die da? Ich wünsche mir, dass du dabei bleibst und bis zum Ende hier auch zuhörst, das wäre richtig cool. Genau. Also wir sind berufen, du und ich sind berufen, die Kirche zu sein. Und die Frage ist ja, warum sollte ich Gemeinde sein überhaupt? Ja, also wenn mich jemand fragen würde, hey Stefan, warum bist du eigentlich Gemeinde? Also warum triffst du die Entscheidung auch, dann Gemeinde zu sein? Und ich würde sagen, hey, weil es Gottes Idee war. Ja, das ist Gottes Idee, das mit der Gemeinde, mit der Kirche. Gott hat die Kirche geplant, das haben wir im ersten Teil gehört von unserem Pastor Nico. Dann hat Gott die Kirche auch gegründet, das haben wir von Lars gehört. Und heute geht es darum, Gott hat die Kirche beauftragt. Und das sind für mich drei gute Gründe, zu sagen, hey, ich habe Lust, Gemeinde zu sein. Ich will Gemeinde sein, weil es Gottes Idee ist. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ja? Ihr seid noch da? Komm, so ein bisschen Feedback wäre richtig gut. Das macht dann mehr Spaß. Genau. Also, es geht heute um den Auftrag der Kirche. Um die Berufung, kann man auch sagen, der Kirche. Und ich möchte gerne diesen Vers aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5 vorlesen. Und dort steht, und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. So das, was Jesus vor Augen hatte, als er auf der Erde war, als er hier gedient hat, als er gelehrt hat, als er geheilt hat, als er am Kreuz für die Welt starb, war, dass er die Gemeinde vor Augen hatte. Er hatte die Menschen vor Augen, die ihm nachfolgen. Er hatte die Menschen vor Augen, die sich zusammentun und sagen, hey, wir möchten ja Gottesdienste feiern, wir möchten zusammen Gottes Wort lesen, wir möchten zusammen Gott groß machen. Das hatte Jesus vor Augen, als er auf der Welt war. Er hatte seine Nachfolger vor Augen. Und Jesus Nachfolge, ja, Jesus nachzufolgen, ja zu sagen zu diesem Weg mit Jesus, ist nichts Individuelles. Ja, du hast deine persönliche Beziehung, ja, es ist persönlich, ja, du kannst persönlich zu Gott kommen, du kannst persönlich von Gott hören, aber ich sage dir, Nachfolge ist nichts für Einzelkämpfer. Ja, Nachfolge ist nichts für Einzelkämpfer. Es ist was Persönliches, es ist deine eigene Beziehung, aber die Berufung an uns ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ja, das liebt Gott so sehr, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und wir sollen ein Volk von Priestern sein. Ja, das ist so, was Petrus hier so schreibt und auch ihm uns auffordert. Wir sind heilige Priester. Ja, ich habe euch vorgewarnt, das sind ganz komische Begriffe teilweise. Aber wir sind heilige Priester. Also wenn du Jesus nachfolgst und du bist dieser Teil dieser Gemeinde, dann einer Gemeinde, dann bist du ein heiliger Priester. Das ist doch mal auch was Schönes. Ja, hast du es dir schon mal zugesprochen? Also ich bin ein heiliger Priester. Das sagt man auch nicht jeden Montag, ja. Aber das ist auch mal eine schöne Bezeichnung, das mal wahrzunehmen. Wir sind heilige Priester. Wir sollen ein Volk von Priestern sein. Und diese Sprache, die Petrus hier benutzt, die haben die damals sehr, sehr gut verstanden, ja. So lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel. Wir sollen lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel sein, in seinen geistlichen Tempel sein, uns von Gott einbauen lassen. Und der Tempel war ein sehr, sehr wichtiger Ort für damals die Juden. Die sind zum Tempel gegangen, um Gott zu begegnen, ja, um dort auch zu beten. Und die Priester haben da auch ihren Dienst verrichtet, ja, und haben auch ihren Dienst getan. Das heißt, der Tempel war ein sehr, sehr zentraler Ort, wo ganz viele auch hingepilgert sind. Also da kamen auch ganz viele von außen immer und sind zum Tempel hingepilgert. Das heißt, früher war es halt so, der Tempel war ein Ort, ein Gebäude. Und hier in Münster das dann Paulus um für uns als Gemeinde sagt, hey, dieser Tempel ist nicht mehr ein Ort, sondern seid ihr. Ihr seid ein geistlicher Tempel. Und ihr seid nicht nur dieser Tempel, ihr seid auch die Priester. Ja? Also alle von uns sind heilige Priester. Nicht nur der Pastor, der Gemeindeleiter, der Lobpreisleiter, wer auch immer. Alle von uns, die Jesus nachfolgen, sind heilige Priester. Das ist so, was Petrus uns hier mitteilen möchte in diesem geistlichen Tempel als Gemeinde. Und das ist, was früher auch die Priester getan haben. Wenn man das Alte Testament liest vor allem, da sieht man, dass die Priester halt dann in diesen Tempel gegangen sind, ja, zu einem Ort der Begegnung mit Gott, haben einen Altar gehabt, haben was geopfert, Rauch stieg auf und dieser Rauch sollte ein Wohlgeruch sein für Gott. Ja, also die haben Dinge geopfert damals, wirklich ganz viele Tiere und dann stieg ein Rauch auf und das soll ja auch ein Wohlgeruch sein für Gott. So, Gott hat das Ganze auch ganz angeordnet, weil er ein heiliger Gott ist. Und nur auserwählte Priester hatten halt diesen Zutritt und heute will ich dir echt das so richtig eintrichtern, du bist ein Priester, ja. Es sind nicht mehr die Auserwählten, sondern wir haben das allgemeine Priestertum und wir dürfen gemeinsam, jeder von uns hat den Zugang zu Gott und wir dürfen gemeinsam auch Kirche sein, Gemeinde sein. Ja, wir haben einen Auftrag, jeder Einzelne von uns, aber wir dürfen diesen Auftrag gemeinsam leben. Jeder Jesus-Nachfolger ist ein Priester, ein lebendiger Stein. Mit jedem hat Gott etwas vor. Und ich möchte mit euch heute drei priesterliche Aufträge anschauen. Ja, so drei Berufungen von Gemeinde. Was sollen wir tun als Gemeinde? Was darfst du tun als Gemeinde? Das erste ist, was wir uns anschauen werden, ist der Dienst an Gott. Das ist der Dienst an Gott. Das zweite ist dann der Dienst an der Welt. Und das dritte, der Dienst aneinander. Und diese drei Berufungen, ja, dieser Dreiklang, der gilt für uns alle. Und natürlich, wir haben unsere Berufung, wir haben unsere Begabung, unsere Schwerpunkte, aber all das findet sich wieder in diesen drei Dingen. Und deswegen, lass uns mal anfangen mit diesem ersten Dienst, der Dienst an Gott. Und dann möchte ich gerne nochmal aus diesem ersten Petrusbrief lesen, nochmal diesen Vers 5. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Geistliche Opfer, noch so ein Begriff, ja, geistliche Opfer. Wie gesagt, früher standen halt die Priester vor einem Altar, haben dann geopfert und das war dann dieses Opfer, was sie gebracht haben. Und dieses Bild greift Petrus auf und sagt, hey, heute seid ihr die Priester und ihr sollt geistliche Opfer bringen. So, Hebräer kommt gleich. Geistliche Opfer bringen. Was sind geistliche Opfer und wie tun wir das? Ja, was sind überhaupt geistliche Opfer? Was kann man darunter verstehen? Das erste ist, was wir auch schon heute getan haben, Danksagung, Lob und Anbetung. Ja, wir haben Gott Danke gesagt in Form eines Liedes. So, das ist ein geistliches Opfer, was wir bringen als Priester. Ja, das ist das, was wir als Priester bringen. Und das ist ein geistliches Opfer, dass wir unsere Danksagung, unseren Lob und unsere Anbetung Gott bringen. Es geht darum, dass wir Gott verherrlichen. Das ist ein Opfer. Das ist auch das, ein Konzept, was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Von Anfang bis Ende. Gott wird geehrt. Ja? Gott bekommt die Ehre. Das ist ein geistliches Opfer. Und in Hebräer 13, Vers 15, da steht, durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und zu seinem Namen bekennen. Ja, wir wollen Gott immer wieder beständig ein Dankopfer bringen. Wir wollen ihn preisen, ständig und immer wieder. So, Gott danken, loben, anbeten, hey, das tut uns doch gut. Ne? Das, also wenn du vielleicht hier bist und auch zu Hause und du singst mit, du dankst Gott, du hast deine Zeit. So. In der Regel tut das uns ja richtig gut. Aber es würde ein bisschen das Ziel verfehlen, wenn es nur darum geht, dass wir uns gut fühlen sollen, wenn wir Gott irgendwie danken, loben und ehren. In dem Moment, wo das Motiv ist, machen wir etwas anderes als das, was die Priester eigentlich machen sollten. Es ist nicht das Motiv, mit dem ich komme zu Gott. Gott, ich möchte jetzt dich groß machen und dann möchte ich gerne auch, dass du mich erfüllst, dass du mich glücklich machst, dass du mich, ja, dass du mir Emotionen schenkst, die fröhlich sind. So, hey, wenn das dein Motiv ist, dann geht es am Ziel vorbei. Wir dienen oder wir haben einen heiligen Gott und er ist es würdig, all unser Lob, unser Dank und unsere Anbetung zu bekommen, egal wie wir uns fühlen. Er ist es würdig. Er ist es würdig, ja. Und es geht nicht darum zu sagen, hey Gott, ich bete, damit ich bekomme. Ja, oder ich bete an, damit du mir das schenkst. Und nein, Gott ist es würdig, all unseren Lob, unseren Dank, unsere Anbetung zu bekommen. Amen. Okay, und Emotionen sind da und Gott ist so gut in seiner Gnade, dass er uns diese Emotionen schenkt. Ja? Er kennt uns doch, er macht das ja trotzdem. Das heißt, wenn wir mit einem ehrlichen Herzen kommen und wir sagen, hey Gott, das ist mein Opfer, dass ich dir Dank bringe, dass ich dir Lob bringe, Anbetung bringe, dann ist Gott so gut, dass er weiß, hey, okay, Stefan, ey, du brauchst ein bisschen Freude im Leben. Ja? Komm, ich schenke dir Freude. Er ist ja auch so gut, aber das soll nicht unser Motiv sein. Unser Motiv ist, Gott bekommt alle Ehre, er ist würdig, Punkt. Ja. Und das ist ein geistliches Opfer. Und Opfer heißt immer Opfer bringen. Und manchmal ist dieses Opfer echt schwer, wenn uns es nicht gut geht. Ja, in den schwierigen Momenten, in den schwierigen Zeiten, aber auch in den Zeiten, wo wir uns richtig gut fühlen. Es ist immer ein Opfer und Gott bekommt die Ehre. Und als Priester können wir echt dieses Opfer bringen und staunend vor unserem mächtigen Gott stehen. Und Gott Danke sagen. Und deswegen ist es auch gar nicht so entscheidend, diese Frage, hey, machen wir 20, 30 Minuten Lobpreis, ja? Es gibt ja diese Lobpreisgenießer, ich zähle mich dazu. Lasst uns 45 Minuten Lobpreis haben. Come on, ja. Aber es gibt auch die Personen, die sagen, hey, ja, wir haben doch schon ein Lied gesungen, es reicht doch, lass uns doch mal zum Wort Gottes kommen. Ja. Also es gibt ja diese zwei Extreme, aber es ist ja auch nicht schlimm. Nur, das ist gar nicht die Frage am Ende des Tages, sondern die Frage ist, dass du dein geistiges Opfer bringst, ja. Ob das jetzt 20 Minuten sind, 30 Minuten, ja. Manchmal hilft es natürlich auch, wenn man längere Zeiten hat. Aber das ist nicht die entscheidende Frage, wenn wir über Lobpreis, Dank und Anbetung sprechen. Viel wichtiger ist dieser Ausgangspunkt, warum machen wir es? Ja, es geht nicht darum, ob wir Bock haben, ja. Böcke wurden im Alten Testament geopfert. Ich finde echt witzig, ja. So, lasst uns unsere Böcke opfern, ja. aber ich habe auch nur geklaut, den Witz. Okay, also es geht darum, dass Gott würdig ist und uns auch in unseren freudigen Momenten oder in unseren elendigen Momenten unser Opfer bekommt, unseren Dank bekommt. Das ist der priesterliche Dienst. Das zweite ist die Fürbitte. Der Dienst an Gott zeigt sich in der Fürbitte. Ja? Wir sind berufen, Fürbitter zu sein. In 1. Timotheus 2, Vers 1, da schreibt Paulus, das Erste und Wichtigste, ja, vor allen anderen Sachen, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Hey, das Erste und Wichtigste ist das Gebet. Und nicht, falls so ein bisschen Zeit da ist, falls wir noch 5 Minuten haben, können wir noch mal so ein bisschen beten, ja, und das Ganze ein bisschen geistig machen. Hey, nein, das Erste und Wichtigste ist das Gebet, was hier Paulus schreibt. Und jeder Einzelne von uns kann in die Fürbitte gehen. Jeder Einzelne von uns kann in Gottes Gegenwart treten und sagen, hey Gott, ich bete für diese Person, ich bete für das und das. So, du und ich, wir können in Fürbitte gehen, wir können ins Gebet gehen. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie so nett, nice to have, ja, Gebet ist nicht unsere letzte Antwort, sondern unsere erste Antwort, unsere erste Option, die wir haben. So, wenn du Menschen kennst, die in Not sind, dann bete doch für die. Wenn du Menschen kennst, die in Schwierigkeiten sind, dann geh ins Gebet. Oder wenn wir Menschen kennen als Gemeinde, hey, dann lass uns ins Gebet gehen. Und das nicht als letzte Option nehmen, als letzten 5-Minuten-Part irgendwo, sondern wirklich beten. Aber auch nicht nur im Gottesdienst, sondern auch zu Hause, wie als Priester. Ja? Das Dritte ist, wie wir Gott dienen oder unseren Dienst an Gott tun, ist, dass wir unsere Gaben geben. Ja, ein weiteres geistliches Opfer ist, dass wir das Gott bringen, was wir haben. Ja, konkret Gaben, aber auch Finanzielles, ja, Finanzen. So, ich lese aus Philipper 4, Vers 18, da schreibt wieder Paulus an die Gemeinde in Philippi. Ich habe alles bekommen, was mir Epaphroditus von euch überbrachte. Nun habe ich alles, was ich brauche. Ja, mehr als das. Eure Gabe ist wie ein wohlriechendes Opfer, das Gott gefällt. Also Paulus war ja ein Missionar. Paulus war unterwegs, hat ganz viele Orte besucht und er war angewiesen auf finanzielle Mittel und er hat von dieser Gemeinde hier das bekommen und war ja sehr dankbar und schreibt dann hier, hey, eure Gabe, eure finanziellen Mittel, die mir geholfen haben, ist wie ein wohlriechendes Opfer, das Gott gefällt. Ja, die Großzügigkeit, die Freigebigkeit dieser Gemeinde ist ein wohlriechendes Opfer für Gott. Und es ist ein lieblicher Wohlgeruch, ja. Gott hat den fröhlichen Geber sehr, sehr lieb, ja. Und so können wir unser geistiges Opfer auch in dem bringen, wenn wir sagen, hey Gott, ich gebe dir das, was ich habe. Aus reinem Herzen, mit echtem Herzen, großzügig. Und da ist auch das Motiv entscheidend. Du kannst sagen, ja, ich gebe, weil, damit ich bekomme, damit ich Macht habe, damit ich Ansehen bekomme. Nein, nein, wenn du mit so einem Motiv kommst, dann ist das nicht großzügig, dann ist es nicht freigebig. Aber Gott möchte uns da auch immer hineinnehmen, uns herausfordern, dass wir auch da unser Opfer bringen mit dem, was wir bekommen haben. Ja? Und das ist so schön, das Bild aus dem Alten Testament. Dort gab es halt diesen Priesterstamm, was halt den Dienst im Tempel gemacht hat, so auserwählt. Ja, ein Stamm war auserwählt für den Dienst im Tempel. Und dieser Stamm wurde versorgt von allen anderen Stämmen. Ja, die wurden echt von den anderen Stämmen mit den materiellen Dingen versorgt. Und ich glaube halt, dass wir auch Gott vertrauen können, wir als Priester, dass, wenn wir geben, dass Gott uns auch versorgt. Ja, auch als Priester heute, im neuen Bund, im neuen Testament. Dass wenn wir unterwegs sind, dass Gott uns versorgt. Und dass wir einen großen Gott haben, der die Quelle ist. Ja. Seid ihr noch da? Sehr gut. Sehr gut. Also, der Dienst an Gott drückt sich aus in Dank, Lob, Anbetung, Fürbitte und in den Gaben. Und das Letzte ist der Dienst an Gott. Und das ist mein längster Punkt, der Dienst an Gott. Die anderen sind nicht so lang. Dein Leben. Kommen wir echt zum wichtigsten geistlichen Opfer. Das sind wir selbst. Und da möchte ich gerne aus dem Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 lesen. Ich habe euch vor Augen geführt. Und hier schreibt Paulus wieder an die Gemeinde in Rom, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und ich behaupte mal, dass dieser Punkt von dein ganzes Leben Gott als heiliges, lebendiges Opfer darbringt, das ist schon nochmal alles andere, so ein bisschen in den Schatten stellt, ja. Auf einmal ist es nicht nur, Gott, ich gebe dir so ein bisschen Lippenbekenntnis, ich gebe dir meine Zeit, Gott, ich gebe dir meine Finanzen. Es ist jetzt in diesem Fall sogar, Gott, ich gebe dir mein Leben. Ja, es ist du als ein ganz, ganzer Mensch mit dem, was du bist, was du hast. Das stellst du Gott zur Verfügung. Und das klingt auch vielleicht erstmal ein bisschen komisch, ja. Gott, mein Leben, Gott als lebendiges und heiliges Opfer darbringen. Und ich weiß nicht, was es in dir auslöst. Und das Ding ist ja, dass man sagen kann, hey Gott, ich tue doch schon einiges. Ich gebe dir doch schon das und das. Willst du echt nochmal mein Leben haben? Muss das sein? Ja, ist das nicht zu viel? Darf ich nicht selbst bestimmen, wie ich leben möchte? Hey, das ist ja dieser Schlüsselpunkt, wo Gott uns herausfordert, sagt, hey, vertraust du mir? Ja. Und so schreibt Paulus ja hier auch, hey, dass es eigentlich unsere angemessene Antwort ist. Und das kann ja richtig viel Druck auslösen, unsere angemessene Antwort. Das muss meine Antwort sein, ich muss Gott mein Leben geben. Aber er sagt ja auch hier, dass es eine Antwort ist auf Gottes Erbarmen, auf Gottes Barmherzigkeit. Das heißt, wir geben Gott nicht unser Leben und Gott sagt so, ha, jetzt hab ich euer Leben. Ja, sondern das ist eine Antwort auf etwas. Und es ist die Antwort darauf, dass Jesus sein Leben für dich und mich gegeben hat. Ja, das ist die Grundlage, warum Paulus uns das hier so auffordert. Hey, aufgrund dessen, dass Jesus alles für dich gegeben hat, darfst du antworten mit dieser Haltung, dass du sagst, Gott, ich gehöre dir. Hier ist mein Leben als ein geistliches Opfer. Und wir dürfen echt zu Gott treten, nicht mit Angst, nicht mit einem Pflichtbewusstsein, nicht mit immer Selbsterlösung, ja, oder auch vielleicht irgendwie zu sagen, hey Gott, ich bin der mein Leben in der Hand hält und ich will mich selbst irgendwie retten. So, nein, hey, gib dein Leben Gott ab und es ist in den besten Händen, wenn du es bei Gott abgibst. Und deswegen dürfen wir unser Leben so auch hingeben bei Gott, weil er das Beste daraus macht und weil er es verdient hat. So, der Auftrag der Kirche liegt im Dienst an Gott. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Der Auftrag liegt auch im Dienst für die Welt oder an der Welt. Und da möchte ich gerne 1. Petrus 2, Vers 9 lesen, also einige Verse weiter. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Und jetzt kommt dieses Warum. Deshalb oder darum, schreiben manche Übersetzungen auch, sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Hey, du und ich, wir sind Tatenverkünder. Klingt ein bisschen sperrig. Ja. Andere Übersetzungen schreiben hier auch die Tugenden Gottes. Ja, also die Qualitäten Gottes, die dürfen wir verkünden. Wir dürfen verkünden, wie gut unser Gott ist. Wir dürfen verkünden, was ihn so genial macht. Wir dürfen verkünden, was ihn ausmacht. Wir dürfen verkünden, wovon wir eigentlich auch immer schwärmen, wenn wir in Gottes Gegenwart stehen. Wir dürfen verkünden, wer Gott ist. Ja? Wir sind Tatenverkünder. Und die Welt soll hören und erfahren, wie Gott ist und durch uns als Gemeinde wirkt. Ja? Wir reden von den Qualitäten von einem wunderbaren Gott. Und wir sind nicht gesandt als moralische Gerichtspropheten, die sagen, hey, ihr seid alle schlecht und so weiter. Ja? Wir dürfen die guten Taten, die großen Taten Gottes verkünden und Gottes Herrlichkeit entsprechend auch so zeigen. Und das ist eine wunderbare Aufgabe. Und ich finde es schön, dass wir diese Aufgabe bekommen haben, dass wir einfach diese Taten verkünden dürfen und dass wir der Welt dienen dürfen, indem wir Zeugen sind. Ja? Apostelgeschichte 2, Vers 32, da steht, ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wir alle sind Zeugen dafür. Und diese alle bezieht sich jetzt auf die Apostel, die damals das ja echt gesehen haben, auf das Zeugnis der Apostel. Aber ich behaupte mal, dass die meisten von uns gleich hier sitzen und sagen, ich habe Jesus erlebt. Ja, ich habe Jesus erlebt und deswegen kannst du auch bezeugen, wie du Jesus erlebt hast. Das heißt, du bist auch ein Zeuge von Jesus. Ja, du hast Jesus erlebt, das heißt, du bist ein Zeuge von ihm, auch zu Hause. Wenn du sagst, du hast Jesus erlebt, dann bist du ein Zeuge von Jesus. Ja, und wir sind berufen, davon zu zeugen, von den Qualitäten Gottes. Und von dem, wie Gott uns hilft, wie er uns stärkt, welche Wunder er getan hat, wie er kaputte Dinge heil gemacht hat und was Jesus an uns getan hat, wie wir ihm begegnet sind. Ja, wir können all das bezeugen. Und wir können all das bezeugen. Und es spielt keine Rolle, ob du finanziell gut dastehst, welche Klamotten du trägst, welchen Job du hast, wie lange du Christ bist. Ja, du kannst Jesus bezeugen, wenn du Jesus erlebt hast. Okay? Du bist ein Tatenverkünder von Gottes Herrlichkeit, wenn du Jesus erlebt hast in deinem Leben. Und denke nicht, dass dein Zeugnis, deine Geschichte mit Jesus nichts wert ist oder geringschätzig ist. Der Heilige Geist kann dein Zeugnis nehmen und kann richtig Feuer einhauchen. So, unsere Berufung als Priester Gottes ist, in dieser Welt Zeugen Jesu zu sein. Und das nächste ist, wie wir der Welt dienen können, ist, wenn wir Beistand sind für die Armen Unterdrückten. Und in Sprüche 14,31 dort steht, wer den Armen unterdrückt, beleidigt seinen Schöpfer. Wer aber dem Armen hilft, ehrt Gott. Und ich finde es so stark, dass wir Petra haben und das ganze Team von FC Gau und auch andere Menschen, die immer an die Tüte gehen und die Armen echt helfen und da sind, Beistand leisten. Das sind große Vorbilder für mich. Und trotzdem sind wir Priester und die Aufgabe eines Priesters ist auch, dass wir auch diesen Blick für uns gewinnen und nicht nur sagen, ja, das machen schon 2-3 Leute, sondern dass wir unser Herz öffnen, Möglichkeiten sehen, wo wir den Armen und den Unterdrückten helfen können. Weil das hat zwei Auswirkungen. Einmal helfen wir den Armen ganz praktisch und das Zweite ist, ehrt Gott. Ja. Und deswegen lasst uns auch diesen Punkt echt ernst nehmen. Wir dienen der Welt, indem wir Beistand für die Armen und Unterdrückten sind. Und ich spreche auch zu mir, dass ich das immer auf dem Schirm habe und das nicht irgendwie ignoriere für mein Leben. Wir dienen der Welt, indem wir ein Sprachrohr Gottes sind. Das ist das nächste, ja. Malachi 2, Vers 7, dort steht, und das ist ja der Auftrag der Priester. Sie sollen den Menschen zeigen, wie man mich, den Herrn, erkennt. Wenn jemand einen Rat braucht, soll er bei ihnen Rat finden. Denn ich, der allmächtige Gott, habe sie zu meinen Boten ernannt. Hey, wir als Priester sind wie Gesandte in dieser Welt, um Auskunft zu geben über die Werte Gottes. Und wir erleben ja auch, wenn du die Nachrichten anmachst, dann liest du ja auch wahrscheinlich Dinge und denkst, boah, da bricht ja was auseinander, irgendwie auch an christlicher Prägung, an irgendwelchen Werten. Hey, du darfst ein Sprachrohr sein für Gott, dass diese Werte wieder verkündigt werden, ja. Lass uns doch nicht mit unseren Werten, die wir auch vertreten, irgendwie uns klein halten, sondern lass uns doch ein Sprachrohr sein für Gott, zu sagen, hey Gott, das ist dir wichtig und ich möchte dafür auch einstehen. Ich möchte, dass dieser Wert auch gelebt wird. Ich möchte meinen Mund nicht zumachen, sondern ich möchte ein Sprachrohr sein, ein Ratgeber sein. Und die Werte Gottes sind ja so stark, ja. Gottes Werte sind so stark, hey. Gott steht für Versöhnung, steht Gott. Gott steht für Frieden. Er steht für Liebe. Er steht für Zusammenhalt, für Einheit. Und vieles mehr. Hey, das sind Werte, die wir leben dürfen. Wir dürfen ein Sprachrohr sein in dieser Welt und der Welt so dienen, indem wir diese Werte auch so verkünden. In der Form, wie es dir auch möglich ist. Ja? Sei es in Gesprächen, sei es, hast du vielleicht auch irgendwie Möglichkeiten, dass du es an andere Gruppen zusprechen kannst. Guck einfach, wie du schaffst du es, dass du ein Sprachrohr Gottes bist in deinem Leben, in deinem Umfeld. Und Jesus prägte das Reich Gottes so vielen. Und das Reich Gottes ist voll von diesen guten Dingen. Voll von diesen Dingen, die wir auch schon genießen dürfen, teilweise hier. Ja? Und wir dürfen das genau verkünden. Hey, das Reich Gottes ist so viel mehr, als das wir uns vorstellen können. Und das dürfen wir weitergeben. Und dann der letzte Punkt. Der Auftrag für uns als Kirche, für uns als Gemeinde, für dich, für mich, liegt im Dienst aneinander, an den Gläubigen. Wir als Gemeinde hier, die Heiligen, die wir Jesus nachfolgen. Und das ist, ein riesen Thema im Neuen Testament. Wenn man mal diese Begriffe einander, gegenseitig, mal einfach mal durchlaufen lässt in irgendeinem Lexikon oder in einer Bibelsuche, dann wirst du feststellen, da gibt es so viele Verse, wo vor allem Paulus schreibt, so, hey, einander, zusammen, gemeinsam. Es ist unglaublich. Und es wird schnell klar, dass es eine absolute Priorität hat, einander zu dienen. Eine absolute Priorität. Deshalb sind wir Gemeinde. Und wenn du hier bist, so, ja, ich gehe zur Gemeinde. Nein, du gehst zum Gottesdienst, ja, du bist Gemeinde. Und du sagst so, hey, ich genieße den Lobpreis, der Sound ist gut, die Predigt ist auch okay, Menschen sind nett. Und es ist so schön, wenn du das so empfindest. Wir möchten dir immer wieder gerne dienen, ja, und du darfst immer wieder kommen. Aber ich will auch sagen, die Gemeinde funktioniert so gut, wie alle Priester ihren Job machen. Ja, die Gemeinde funktioniert so gut, wie alle Priester, also du und ich, ihren Job machen. Und ich möchte jetzt einfach für diesen letzten Punkt einfach nur einige Verse vorlesen, die im Neuen Testament steht, vor allem über das gemeinsam und zusammen. Ja? Und ich möchte uns einladen, auch zu Hause, mach einfach mal dein Herz weit, vielleicht deine Augen schließen und einfach mal das auf dich wirken lassen, wie viel die Bibel darüber sagt, dass wir gemeinsam unterwegs sein sollen. Genau, also, ich fange mal an. Haltet Frieden miteinander. Wascht euch gegenseitig die Füße. Ihr sollt einander lieben. In herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein. Einer komme den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid einmütig untereinander. Deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Nehmt einander an. Deshalb könnt ihr euch gegenseitig ermahnen und helfen, als Christen zu leben. Nehmt in gegenseitiger Liebe Rücksicht aufeinander. Kümmert euch um die Schwierigkeiten und die Probleme der anderen und tragt die Last gemeinsam. Dient einander in selbstloser Liebe. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und immer bereit, einander zu vergeben. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. In Demut achtet der einen den anderen höher als sich selbst. Tröstet euch untereinander. Einer erbaue den anderen. Habt Acht aufeinander. Spornt einander an, Gutes zu tun. Ermutigt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Darum sollt ihr aneinander eure Sünden bekennen und füreinander beten. Nehmt Anteil am Leben des anderen. Jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihn Gott gegeben hat. Und es gibt noch viele, viele weitere Stellen. Gemeinsam, einander, füreinander, miteinander. Hey, das ist so, das kommt so stark durch, als Gemeinde, diesen Dienst zu tun, dass wir einander zusammen unterwegs sind. Ja. Und das ist ein Grund, warum du hier bist. Hey, du bist hier auch, ja klar, auch gedient zu werden, natürlich. Das ist so schön, ja, dass wir einander dienen können. Aber du bist auch hier, dass du dienen darfst, dass du gucken kannst, hey, wo kann ich meinen Glaubensgeschwistern dienen? Wo kann ich vielleicht was machen? Wo kann Gott mich gebrauchen? Wo kann ich ein Segen sein für meine Glaubensgeschwister? Wie kann ich diese Einheit fördern? Was kann ich tun so, ja, für dich, Gott, und für diese Gemeinde? Und Gemeinde ist nicht ein Entertainment-Programm, ist keine Performance, ist kein Event am Sonntag. Es ist keine Veranstaltung, die mal nett ist und dann ist sie vorbei, sondern Gemeinde ist der Ort, wo die Priester zusammenkommen und wir einander dienen. Am Sonntag, aber auch in der Woche. Ja. Gemeinde ist ein Ort, wo die Priester zusammenkommen, einander dienen, am Sonntag, aber auch unter der Woche. Und die Band kann gerne nach vorne kommen. Und deshalb gibt es uns, ja, dass wir Gott dienen, dass wir der Welt dienen und dass wir einander dienen. Das ist unser Auftrag. Und ich möchte mal ein Statement geben zum Abschluss. So, Gemeinde ist Gabe und Gemeinde ist Aufgabe für dich. Ja. Gemeinde ist Gabe und Aufgabe zugleich. Es ist die Gabe, dass du empfangen darfst, dass du hier sein darfst mit den anderen Leuten, dass du erleben darfst, wie dir gedient wird, wie du Segen empfängst von deinen Mitgeschwistern. Das ist die Gabe, die Gott dir auch so schenken möchte. Hey, du bist Teil einer Gemeinde. Es ist eine Gabe für dich. Nutz das, ja. Sei Teil von dieser Gemeinde. Aber es ist auch eine Aufgabe für dich, dass du sagst, hey, wo kann ich dienen? Wo kann ich meinen Part einnehmen? Gabe und Aufgabe zugleich. Ich finde, das ist eine schöne Balance. Ja. Gemeinde so zu sehen, als Gabe und Aufgabe. Und Gott möchte dich und mich und uns darin beschenken, in diesen beiden Punkten. Und diese Predigt soll nicht dazu führen, oh ja, Stefan, jetzt muss ich ja wieder was tun. Nein, du musst gar nichts tun. Sei ein Priester, ja, sei ein heiliger Priester und bring Gott dein Opfer und geh kleine Steps. Ja. Ich will dir nicht sagen, was du zu tun hast. So. Ich will dir einfach nur ermutigen, dass das Wort Gottes sagt, wie Gott uns haben möchte, wie Gott uns sieht, was er uns als Auftrag gegeben hat. Von daher, nutzt das doch. Nutzt das doch, dass Gemeinde eine Gabe für dich, aber auch eine Aufgabe ist. Und ich bin so froh, dass ich Teil davon bin. Und ich möchte jetzt schon mal euch herausfordern, gleich in der Lobpreiszeit, wenn wir Lieder singen, ja, also wenn wir Lieder im Herzen singen, dass du dein Herz weit machst und dass du Gott genau das gibst, diesen Dankopfer, das Lobopfer, die Anbetung, dass du Gott sagst, hey Gott, hier bin ich. Es ist mein Opfer für dich an diesem Gottesdienst in der Mittagszeit. Ich stehe hier und du bist es würdig, Gott, all meine Anbetung zu bekommen, all mein Lob, all mein Dank. Und dann feiern wir auch das Abendmahl, ja. Wir schauen oder wir erinnern uns daran, was Jesus für dich und für mich getan hat. Ja, Jesus hat diesen Auftrag, diese drei Aufträge hat er gelebt. Jesus hat immer gefragt, Vater, was ist dein Wille? Vater, ich möchte das tun, was ich von dir höre. Ich möchte dich ehren. Ich möchte deinen Namen Ehre bringen. Das hat Jesus ständig gemacht. Jesus hat auch der Welt gedient, indem er gelehrt hat, indem er Menschen geheilt hat, indem er für die Welt gestorben ist. Ja. Und Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat einander gedient. Er war gemeinsam unterwegs. Jesus war das perfekte Vorbild für uns. Und so dürfen wir in diesem Vorbild auch ja unterwegs sein, dürfen Jesus anschauen und sagen, hey, danke Jesus für dieses großartige Vorbild. Danke vor allem, dass du für mich gestorben bist. Und wenn du heute hier bist und du schaust zu, hey, ich würde sagen, dass der erste Schritt, den du tun kannst, ist, dass du Jesus in dein Leben annimmst. Ja, wir reden hier von heilige Priesterschaft, so. Aber ich würde sagen, hey, der erste Schritt ist, dass du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir mein Leben geben. Ich will, dass du Herr in meinem Leben bist. Und wenn das dein Wunsch ist gerade jetzt, so, dann mach es fest, ja. Klick auf die Buttons oder kontaktiere uns oder auch hier vor Ort, wenn du hier bist, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu und sprich dieses Gebet, vielleicht auch dieses erste Gebet, dass du Jesus nachfolgst. Und ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen und in diese Anbetungshaltung auch gehen. Und jetzt kurz nochmal eine Minute Zeit nehmen. Wenn du magst, komm, dann halte doch deine Hände so einfach offen hin, als wenn du empfangen würdest, als wenn du Gott auch so zeigen würdest, Gott, ich bin bereit, Opfer zu geben, ich bin bereit, mich einfach jetzt hier hinzustellen, zu sagen, Gott, ja, du verdienst es. Ja, du musst das nicht tun, aber vielleicht hilft es dir, das auch mit deinem Körper zu tun. Auch zu Hause. Hey, wenn du gerade zuschaust, dann mach es doch auch gerne, dass du gerade jetzt vor Gott stehst, dass du deine Hände weit machst, dass du dein Herz aufmachst. Jesus, du bist es würdig. Vater, du bist es würdig. Geist Gottes, du bist es würdig, all unseren Dank zu bekommen, unsere Betung, unser Lob. Und es spielt keine Rolle, ob ich mich gerade gut fühle, ob ich mich irgendwie schlecht fühle. Gott, du bist es würdig. Und deswegen möchte ich hier stehen und sagen, Gott, du verdienst all mein Lob, all meine Anbetung. Gott, mein Herz gehört dir, mein Leben gehört dir. Ich möchte dir danken für all das, was du getan hast in meinem Leben. Danke, Jesus, für das, dass du gekommen bist auf diese Welt, dass du dich hingegeben hast, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du den Heiligen Geist gesandt hast. Danke, Jesus, für all das. Danke, dass wir versöhnt sind mit dem Vater im Himmel, dass der Zugang frei ist in die Gegenwart Gottes. Danke, Jesus, dass du es ermöglicht hast. Du bist der hohe Priester. Du bist der Vermittler. Du bist der, der diese Brücke baut. Und der Vorhang ist zerrissen und wir dürfen hineintreten. Gott, so bin ich, dass wir als Gemeinde diesen Auftrag wahrnehmen, diesen dreifachen Auftrag. Du kennst uns, du weißt, wo wir stehen, ganz persönlich, du weißt, wo wir als Gemeinde stehen. Und ich bete, dass du uns herausforderst, dass wir diesen Auftrag wahrnehmen, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir darin leben, weil indem wir diesen Auftrag leben, Gott, erleben wir deine Gegenwart mit am stärksten, weil wir dann auch in deinem Willen unterwegs sind, weil wir dann erleben, wie du, Gott, leidest und führst, Gott, und wie du Möglichkeiten schaffst für jeden Einzelnen von uns, aber auch für uns als Gemeinde. Ich danke dir, Jesus, für all das, was du getan hast und was du jetzt auch tun wirst. Amen.